Schwarz gesagt.
Herzlich willkommen zu Schwarz gesagt.
Es sitzen zusammen
Gatto Nero
und Steve. Hallo.
Hallo.
Du Gatto, mich hat neulich Zelle angeschrieben vom Nostromo Club und hat nachgefragt, wann es denn weitergeht mit unserer Kultclub-Reihe.
Ja. Du, können wir uns da nachher nochmal drüber unterhalten, weil ich wollte dir nämlich erzählen. Okay. Ich sitze da nämlich mitten in den Vorbereitungen für die WGT-Folge und bin total im WGT-Fieber.
Das kann ich verstehen. Ich verfolge ja auch schon immer die neuen Bandveröffentlichungen mit sehr viel Interesse und hoffe, dass eine meiner Perlen dabei ist. Und natürlich warte ich wie jedes Jahr darauf, dass es endlich losgeht, dass wir Karten bestellen können.
Können wir? Hast du es noch nicht gesehen? Wir können Karten bestellen.
Ach was? Mhm. So früh schon?
Ja.
Ja, dann kannst du auch ohne mich machen heute irgendwie. Nee, wie sieht's denn aus mit den Vorbereitungen?
Ich will ja noch nicht so viel verraten. Das ist ja eigentlich noch so top secret. Aber ich kann so viel sagen, ich sammle Informationen und füge sie zusammen.
Okay.
Zu etwas gut. Großartigen.
Man darf also gespannt sein. Wie sieht's eigentlich aus? Wollen wir wieder ein Community-Treffen machen? Nach aktuellem Stand würde ich sagen, ja, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Also nach aktuellem Stand, ja.
Genau, dann, ich glaube, dass der Zeitpunkt war auch ganz gut. Also, liebe Leute, haltet euch doch einfach mal schon mal ganz grob im Hintergrund den Montagmittag so ein bisschen frei im Geiste.
Ne? Montag finde ich gut. Gucken wir.
Ja, dann sehen wir uns hoffentlich wieder oder zum ersten Mal.
Sehr schön. Ich bin gespannt.
Ja. Was gibt's denn noch so zum WGT?
Ja, ich weiß nicht. Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht, wen ich alles sehen will. Ich muss jetzt mal langsam anfangen, reinzuhören.
Es ist nicht viel wichtiger zu überlegen, was du wann anziehen möchtest?
Nö. Da mache ich mir irgendwie ein paar Wochen vorher Gedanken.
Okay, gut. Also es sollte jetzt kein Klischee sein. Ihr wisst ja, wir kennen uns schon ganz lange und das ist ein Thema, Bagatto.
Ja,
das war also jetzt
mal.
Gar nicht irgendwie despektierlich, dass ich gefragt habe, ne?
Ja, aber tatsächlich ist das gar nicht mehr ganz so bei mir. Also jetzt gucke ich eher so ein paar Wochen vorher, ach, was hatte ich jetzt schon mal an, irgendwie im Club oder so, was war ganz schick oder gemütlich und dann denke ich, ach, das kannst du auf dem WGT nochmal anziehen. Da mache ich mir gar keinen Stress. Ja.
Im Zweifel kann einem ja auch immer noch das Wetter dazwischen kommen. Da ist die Grundplanung natürlich schnell mal im Eimer.
Das stimmt. Aber ich glaube, so Anfang Mai, Anfang Juni wird es warm.
Davon kann man auch ausgehen. Dann kann man nur hoffen, dass es nicht zu regnerisch wird. Ich wollte ja eigentlich über das Thema Kultclubs reden und du unbedingt über das WGT. Was hältst du denn davon, wenn wir diese beiden Gesprächswünsche heute einfach mal insoweit kombinieren, dass wir einfach mal mit, in Anführungsstrichen, über den Kultclub reden, der Teil des WGT ist, nämlich das Darkflower?
Ja, das wäre doch super.
Wie praktisch, dass wir einen ganz, ganz tollen und lieben Gast haben, mit dem wir schon lange in Kontakt sind und mit dem es jetzt endlich geklappt hat, dass wir uns treffen. Ja, wollen wir unseren lieben Gast dann mal reinbitten?
Ja, herzlich willkommen, Alex.
Hallo, schön, dass du da bist.
Hi, ihr zwei. Schön, dass ich bei euch sein darf.
Ja, sehr gerne, dankeschön. Wir sind ja schon lange in Kontakt und jetzt hat es dann endlich geklappt. Wie toll. Alex, es weiß schon jeder, warum du hier bist, weil dir das Darkflower gehört, das jetzt quasi dein Laden ist und da werden wir noch ganz viel drüber reden heute. Aber es wäre ganz toll, wenn du dich einmal so vorstellst, dass jeder weiß, wer du bist, bevor du im Darkflower gelandet bist oder das Darkflower bei dir.
Okay. Also, mein Name wisst ihr ja jetzt schon alles, ich bin der Alexander, komme aus Karlsruhe, bin in Karlsruhe geboren, Frankfurt am Main groß geworden, dann zur Bundeswehr, runter nach Bayern, in Österreich, angefangen mit dem Sicherheitsdienst hin bis zum Personenschutz, dann irgendwann mal gesagt, okay, ich habe keine Lust mehr, jedes Mal zum WGT, jedes Mal aus Bayern nach Leipzig zu fahren, dann bin ich natürlich nach Leipzig gezogen.
Völlig klar.
Ne, weil irgendwann mal 600, 700 Kilometer jedes Mal zum WGT fahren, macht keinen Spaß. Echt nicht. Und hier auch meine Frau kennengelernt. Meine Tochter ist hier in Leipzig auf die Welt gekommen. Meine erste Tochter ist dann auch noch nach Leipzig gezogen. Und somit war die Familie vollständig. Ja, und irgendwann kam es halt dazu, dass wir uns das Darkflower zu eigen gemacht haben. Naja, zu eigen würde ich nicht sagen. Es ist, gehört eigentlich der Community. Für mich meine Wenigkeit. Ich bin nur derjenige, der den Rahmen gekauft hat. Der Rest ist für die Community.
So. Ich glaube, da steckt auch ganz viel Leidenschaft drin von deiner Seite. Ne? Was hat dich denn dazu bewogen, diesen Schritt zu gehen und das Darkflower zu übernehmen?
Naja, was hat mich dazu bewogen? Ich war 2004 das erste Mal im Darkflower. Damals noch in der Ritterstraße, bevor es dann umgezogen ist. Und mit der Zeit hast du dort natürlich Leute kennengelernt, Freunde kennengelernt und so weiter. Und am letzten Abend habe ich dann die Leute weinen sehen. Und ich weiß nicht, mir ist keine Träne geflossen. Ich war eigentlich innerlich verärgert. Gab es meine Getränke an dem Abend nicht mehr, weil die meistens schon wieder ausverkauft waren oder gar nicht mehr bestellt worden sind. Und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass man einen Club, der jahrzehntelang schon Kultstatus hat, einfach schließt. Nee, das sehe ich nicht ein, mache ich nicht. Nach Hause zu meiner Frau, mit der drüber geredet. Wir waren kurz davor, eigentlich ein eigenes Haus zu kaufen, hatten eigentlich schon alles fix und fertig. Und ich habe dann gesagt, Schatz, wir kaufen Starkflower. Sie hat mich angeguckt, hat gefragt.
Wie antwortet Frau auf so eine Aussage?
Naja, meine Frau hat mich angeguckt, riesengroße Augen. Ja, dann machen wir das halt. Punkt. Wenn wir das so sehen, Darkflower ist ihr genauso wie mein im Wohnzimmer. Also war da gar nicht groß Diskutiererei, machen wir jetzt das Haus oder das Darkflower. Wir wussten zwar nicht, auf was wir uns einlassen, also haben wir uns damals dann gesagt, okay, wir machen's. Jetzt gucken wir mal, wen wir darauf ansprechen. Ich habe es einer DJin gesagt, die bei uns Resident ist. Die hat mich zwar erst dumm angeguckt und hat gefragt, ob ich was gesoffen habe. Und nein, ich hatte an dem Abend nichts gesoffen, weil es gab nichts. Und dann kam ich halt mit dem Vorgänger ins Gespräch und habe mich darüber unterhalten, was er denn dafür gerne hätte, warum er es denn verkauft und so weiter und so fort. Und als ich dann erfahren habe, dass es Leute gab, die aus dem Darkflower eine Shisha-Bar machen wollte, war der Schluss definitiv gleich fest, nee, gibt's nicht. Na, die Frage an mich war vom Vorgänger, was willst denn du daraus machen? Ich will gar nichts draus machen, ich will meinen Darkflower behalten, Punkt. Einfache Diskussion, beendet. Na, so kam es dazu, dass ich dann irgendwann mal beim Notar saß, unterschrieben habe und dann gemerkt habe, ja, jetzt bist du Clubbesitzer, toll.
Und eigentlich war der Plan, vom Reihenhauskamin die Füße hochzulegen.
Ja, so ungefähr.
Platt zu sagen.
Im Endeffekt Füße hochzulegen, nach der Arbeit entspannt keinen mehr auf den Nerv zu gehen, der von dir Miete haben möchte oder Nachbarn, die dann sich beschweren, weil du deine Musik ausnahmsweise mal ein bisschen lauter machst, weil neue Mittelaltermusik von Schand mal rausgekommen ist oder sonstiges und du das gern gehört hast. In voller Lautstärke und der Nachbar dann klops, 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 geht mit der Zeit echt auf den Senkel.
Alex, kannst du denn beschreiben, für diejenigen, die das Darkflower nicht kennen, was denn so das Besondere ausmacht, was es so kultig macht?
Das kann ich gerne, aus meiner Sicht. Mhm. Jeder Gast empfindet natürlich anders. Ne? Wir sind ein kleiner Gothic-Schuppen, im Endeffekt im klein, man kann sagen, wir haben so wie eine Gruft, kleines bisschen mit Grabstein und so weiter, die gemütliche Atmosphäre dort unten. Und was das Herrlichste daraus macht, dass die Leute, die da sind, egal ob man dazugehört oder nicht dazugehört, man wird einfach dazu gemacht. Man ist einfach mit dabei. Es wird keiner rausgenommen, du bist anders angezogen, du gehörst nicht zu uns. Nee, das gibt's nicht. Also die Leute sind so herzensgut. Das, was mich ziemlich oft im Endeffekt richtig bewundert, ist, dass Leute kommen, ja, wir haben zwar mit der Szene überhaupt nichts, aber hier ist es cool. Das tut einem innerlich richtig gut, zu sehen, dass Leute, die eigentlich gar nichts mit der Szene zu tun haben, doch bei uns Einflug finden und merken, hey, es ist eine ganz andere Atmosphäre, als wenn du irgendwo in einer Großdisco oder sonst bist. Wir sind eher familiär, das heißt, unsere Bardamen hinter der Theke sind auch begeistert mit beim Tanzen, auch wenn sie selber bedienen müssen. Da haben sich die Gäste schon dran gewöhnt, die warten sogar drauf, dass die Damen mittanzen, damit sie danach ihre Getränke bestellen. Also das macht richtig Spaß. Und es ist halt Kult. Es ist 24 Jahre, ist der Club jetzt alt. Das ist fast mit am Anfang vom WGT. Der Vorgänger hat da alles richtig gemacht. Und naja, wir wollen es weitererhalten.
Ja, das Schöne ist, wenn dann ja auch Publikum kommt, die so gar keine Berührung mit der Szene haben, vielleicht wird ja das ein oder andere Vorurteil dann auch abgebaut.
Das hoffen wir alle, weil ich finde es schade, Vorurteile allgemein zu haben. Mhm. Weil nur weil jemand nicht so in das Bild reinpasst wie manch anderer, heißt das noch lange nicht, dass derjenige, der dahinter ist, nicht ein absolut anständiger Kerl ist.
Alex, du hast gelobt und gesagt, der alte Eigentümer hat alles richtig gemacht. Kannst du so ein bisschen die Entstehungsgeschichte, wie sie dir so bekannt ist, des Darkflowers und auch so die Entwicklung ein bisschen einmal für unsere Hörerinnen und Hörer so aufarbeiten, Revue passieren lassen? Wie gesagt, es ist ja noch nicht so lange dein Laden. Es ist natürlich klar, dass du hier aus zweiter Hand dann sprichst, aber ja auch aus der Gästeperspektive. Aber es wäre schon sehr interessant.
Naja. Ich muss mal sagen, nicht alles richtig gemacht, da muss ich nochmal korrigieren. Ne? Also die Idee, einen Gothic-Club zu eröffnen, war die richtige Entscheidung. Die Entstehung des Clubs kann ich leider nicht so nachvollziehen, wie sie es gemacht haben. Ich weiß, wer mit beteiligt war. Das ist Marco Meyer im Endeffekt als ehemaliger Clubbesitzer. André Streng als bekannter Gastronom in Leipzig, der auch das Flohbau in Leipzig hat, mitgegründet hat und so weiter. Die kamen dann halt irgendwann mal auf die Idee, einen Gothic-Laden zu machen. Und im Endeffekt die Musik, die wo immer irgendwo im Untergrund war oder die Leute sich nicht getraut haben, öffentlich zu spielen, einfach zu sagen, nee, aber wir spielen's. Wir sind der Club, der alternative Club, für die Musik, die sonst eigentlich keiner hört. Und so ist es eigentlich auch mir bekannt geworden, dass du irgendwo hingehen kannst, wo du deine Musik mal lauter hören kannst als nur über Walkman. Jeder kennt noch früher die mit Kassetten. Ja, aus der Generation bin ich, also mit 46 ist man, korrigiere, 47 ist man langsam doch im bestimmten Alter. Und somit ist auch was geschaffen worden im Endeffekt, wo Künstler sich auch darstellen konnten. Also Starkflower hatte früher schon mal Live-Konzerte. Wir mal haben wieder angefangen mit Live-Konzerten. Und da konnten sich halt die Leute im Endeffekt darstellen, wie sie sind, ohne gleich aufzufallen oder ohne blöd angemacht zu werden, weil sie im Endeffekt so sind, wie sie sind. Und das ist auch gut so. Und so, und das ist eigentlich das, was ich eigentlich größtes. Für mich war es im Endeffekt halt eine Zuflucht zu sagen, okay, ich gehe mit schwarzen Klamotten, mit meinen schwarz geschminkten Augen und schwarzen Fingernägel einfach so mal fort, ohne dass mich jemand blöd anmacht, du Krufti. Wo ich gesagt habe, okay, also Krufti, Sarg habe ich nicht. Auf dem Friedhof bin ich dann, wenn ich Freunde besuche, die gestorben sind. Okay, aber das war's dann auch schon. Naja, aber du wirst halt immer in Schubladen geschoben, ob die jetzt zu dir passen oder nicht. Und das ist das, was ich im Darkflower dann auf einmal nicht mehr hatte. Weil da gehörtest du einfach nur dazu.
Jetzt weiß ich auch, warum du von deinem zweiten Wohnzimmer gesprochen hast.
Ja, genau. So kommt die Entstehungsgeschichte.
Das Gefühl kennen wir natürlich gut, ne? Dass das eigene Wohnzimmer dann irgendwann auch zur Disposition steht. Wir haben es verloren und du hast für ganz, ganz viele Leute dafür gesorgt, dass das nicht passiert. Was hat denn eigentlich dazu geführt, dass das Darkflower im Sommer 2023 erstmal seine Pforten geschlossen hat? Weißt du das? Kannst du das erzählen? Darfst du das erzählen?
Ich kann es aus der Sicht sehen, wie ich es erfahren habe, ohne betriebswirtschaftlich zu erzählen. Es ist halt im Endeffekt, die Preise sind halt trotzdem alledem gestiegen. Und wenn die Gäste dann irgendwann mal ausbleiben, ist es bei jedem Club, egal wo man sieht, man verliert Einnahmen. Aber das heißt ja nicht, dass die Miete nicht kleiner wird, nur weil die Einnahme fehlt. Oder die Stromrechnung für die Lichtanlage, Musik und so weiter weniger wird, nur weil weniger Leute da sind. Die sind ja trotzdem da. Und da ist es halt, wenn dann irgendwann mal der Punkt erreicht ist, wo du sagst, okay, ich habe 15 Angestellte, jetzt muss ich 5 entlassen, habe trotzdem noch ein Gehalt zu bezahlen, und es reicht immer noch nicht, dann muss man halt an zu kalkulieren. Und irgendwann hat Marco auch selber gesagt, er ist betriebsblind geworden. Das heißt im Endeffekt, man hat ihm zwar viele Tipps gegeben, was er machen soll, aber wenn man die ganze Zeit nur Tipps hört, wird man irgendwann mal taub. Und dann kommt die sogenannte Betriebsblindheit. Und das ist das, was ich Gott sei Dank noch nicht habe. Ich habe auch zu mir gesagt, sollte ich irgendwann mal mein bester Gast werden, gebe ich das Darkflower definitiv ab. Weil spätestens dann wird man betriebsblind, wenn man sich nicht mehr darum kümmert, was man alles noch erreichen möchte.
Ist es dann nicht letztlich so, dass du dir selber so ein bisschen dein zweites Wohnzimmer weggenommen hast, weil du hast ja gerade durchblicken lassen, dass du ja letztlich nicht so wirklich Gast sein kannst. Wenn das passiert, wird's gefährlich, habe ich mal so rausgehört jetzt. Ist das nicht auch ein Verlust auf der einen Seite?
Nein. Man muss es anders sehen. Wenn ich irgendwann mal zu einem Punkt komme, wo ich sage, ich werde mein bester Gast, heißt das nicht in dem Sinne, dass ich nicht oft da bin. Ich bin immer da. Ich bin freitags und samstags immer da, wenn die Leute was wollen. Der Chef ist im Haus. Man kann mit mir reden. Ich bin offen für jeden. Kann mit jedem drüber reden. Wenn jemand Ideen hat, nehme ich alles mit auf. Ich trinke nur nicht. Ich habe meine Spezi, ich habe meinen Kaffee, ich habe meinen Eistee. Und das reicht mir am Abend. Weil ich finde es angenehmer, wenn ich die Leute, wenn sie gehen, ein Grinsen im Gesicht haben und ich weiß, ja, der Abend war erfolgreich. Ne? Bin ich irgendwann mal so weit, dass ich mich dafür nicht mehr interessiere, dann ist es Zeit, den Laden wieder abzugeben. Aber das wird noch eine ganze Weile dauern. Ich bin Gott sei Dank hell begeistert von dem, was die Leute zurzeit alles bewerkstelligen oder wie viele Leute teilweise kommen, wo man manche, gut, wir haben auch manche Tage, da ist nicht so viel los, aber man wird immer wieder überrascht, wo man denkt, ach, heute kommen nicht so viele und dann rennen sie dir die Bude ein und du denkst nur noch, boah, welcher Bus hat denn jetzt vor der Tür gehalten?
Na, das heißt, der Laden macht dir heute immer noch genauso viel Spaß wie früher, aber anders.
Ja. Definitiv. Also als Gast war ich immer meistens irgendwo in einer dunklen Ecke gehockt, habe meine Flasche Met getrunken und habe den Leuten zugeguckt beim Tanzen. Heute kann ich mich nicht in eine dunkle Ecke setzen, weil jeder kennt einen Chef. Also bin ich gleich offen da, dann können sie gleich auf mich zukommen, hock mich dann hinter die Bar, im Endeffekt zu meinen Angestellten, wenn sie mal eine rauchen und so weiter. Und guck dann immer wieder mal vor, wie haben die Leute Spaß, ist irgendwas, kann man irgendwo helfen, oder? Und es ist anders da, als wenn ich selber fortgehe. Also wenn ich zum Beispiel auch noch in die MB gehe oder so und meine DJs besuche bei ihren Veranstaltungen, wenn sie woanders da auflegen. Aber das Darkflower ist für mich immer noch ein Wohnzimmer. Ich bin unter der Woche ab und zu mal auch drin, weil ich mir einfach nur Lust dazu habe, zu sagen, ich gehe jetzt wieder rein. Nicht nur wegen der Arbeit, sondern einfach nur, weil ich Spaß habe.
Cool. Ich denke mir auch, wie startet man denn? Also du hast es übernommen. Und ich wäre so, ich glaube, ich hätte am Anfang wahrscheinlich ganz viele Ideen gehabt, was man so vorhat und was für Veranstaltungen man machen kann. War es bei dir ähnlich? Hattest du auch so ganz viele Ideen, was man machen kann? Und musstest du dann vielleicht auch feststellen, dass es gar nicht so umsetzbar ist?
Ja. Ich hatte mehr als nur Ideen. Aber ich bin einer, ja, da bin ich durch den Beruf im Sicherheitsgewerbe dazu gekommen, dass ich im Endeffekt erst alles anfange zu analysieren. Ich habe mir das erste Jahr, bin ich hergegangen und habe mal geguckt, wie läuft der Laden? Wie reagieren die Angestellten, die ich habe? Was machen die? Wie machen die es? Und habe mir dann für mich selber überlegt, was musst du ändern? Na, es gab auch schon Momente, wo ich dann Mitarbeiter kündigen musste, weil es einfach nicht zu dem gepasst hat, was ich mir gedacht habe. Aber ist okay. Man lernt aus jedem Fehler. Und es ist auch gut so, dass ich die Fehler mache, weil ich komme nicht aus der Gastro, so wie die meisten, wo sie sagen, ja, ich habe Gastro-Erfahrung. Ich war Geschäftsführer einer kleinen Diskothek in Bayern für eine kurze Zeit, aber da hatte ich nicht die Aufgaben, die ich jetzt habe. Also ich merke jetzt, dass da doch ein riesen Rattenschwanz hinten dran hängt, was man so eigentlich gar nicht mitkriegt. Und jetzt kann ich mir auch manche Sachen erklären, wo man sich früher als Gast gedacht hat, warum macht der das denn nicht? Naja,
zum Beispiel?
Naja, das ist im Endeffekt zum Beispiel die Miete. Ne? Wir haben eine Lüftungsanlage drin. Warum redet der mit der Hausverwaltung nicht, dass die Lüftung besser geht? Ja, du redest gegen Backsteine, wortwörtlich. Ne, das ist also, du musst Argumente bringen, um denen wirklich aufzumalen, dass, wenn sie nichts tun, du zwar den Laden halten kannst, aber du keine Gäste hast und da somit dann irgendwann mal auch keine Miete zahlen kannst. Und wenn man einen langen Atem hat, dass man das durchsetzen kann, dann funktioniert es auch. Also wir sind jetzt so weit, dass jetzt die Hausverwaltung mit uns zusammen uns einen Plan ausdenken, wie man die Lüftungsanlage wieder renoviert, erneuert oder beziehungsweise auch wieder in Gang kriegt, dass da mehr Luft ist. Ihr wart schon mal unten bei uns, ihr wisst ja, wie es teilweise warm wird im Sommer, dann extrem, wo man dann sagt, okay, oben 36, unten 43, das wollen wir verändern. Wir wollen wieder unsere Klimaanlage einschalten, damit auch im Sommer dann bequem 22, 25 Grad unten ist, wo man sagt, man kann trotzdem gut tanzen. Das sind viele Projekte, die nach und nach immer wieder entstehen und wo auch immer wieder, sagen wir mal, Felsen dir in den Weg gelegt werden, ob das dann vom Bauamt ist oder vom Gesundheitsamt ist oder sonstiges. Die musst du halt alle schön umschiffen und gucken, dass du eher trotzdem deinen Weg behältst. Und das ist nicht unbedingt einfach und das hätte ich nicht erwartet. Aber die Herausforderung nehme ich trotzdem an.
Und der Spaß ist auch da.
Ja.
Sehr gut.
Inwieweit hat sich denn das Darkflower, seit du das führst, verändert? Und hast du das geplant und so ist es gekommen, es ist umgesetzt? Oder hast du auch Feedback von Gästen bekommen, dass huch, habe ich gar nicht gemerkt, dass das jetzt anders ist als früher, aber stimmt irgendwie?
Na, ich habe mir vorgenommen, als Gast hatte ich immer das Gefühl, wir haben immer wieder nur die gleichen Programme. Du hast immer wieder die gleichen DJs gehabt. Und du hast auch mitgekriegt, dass die Gäste sich beschwert haben, naja, du weißt ganz genau, wann der DJ welches Lied wann wo aufspielt. Somit hast du natürlich auch gewusst, okay, meine Bahn fährt nach Nightwish. Gut. Dann bist du halt da dann gegangen. Ne? Das wollte ich ändern. Haben wir gemacht, indem wir gesagt haben, ja, wir haben trotzdem noch unsere festen Programme, unsere festen Veranstaltungen, aber es wechseln die DJs. Das heißt, jeder DJ hat die Möglichkeit, auch in einem anderen Genre was zu machen oder einen neuen DJ dazu oder Gast-DJ oder sonstiges, dass aber die eine Veranstaltung nicht immer die gleiche ist, weil jeder DJ legt anders da auf, jeder hat seine anderen Musikartenweise, wie er sie präsentiert Und das hat auch gezogen. Das hat Vielfalt gebracht, im Endeffekt, was am Schluss gefehlt hatte im Darkflower. Es hat auch neue Gäste reingezogen, die neugierig geworden sind. Und was wir halt festgestellt haben, wir haben einen Generationswechsel in der Gothic-Szene. Das heißt, das ältere Publikum bleibt wieder aus, weil man ist Papa geworden, ist Mama geworden, man ist Rentner geworden. Wobei, ich muss ehrlich sagen, die Älteste ist 78 und ich bin stolz drauf, die kommt jeden Samstag. Die ist immer da, mit 78 Jahren. Also wenn ich so fit bin wie die Frau, gerne, dann mache ich noch bis 100.
Okay, das hoffen wir natürlich alle, dass wir in dem Alter entsprechend Bock auf Party haben. Was hast du denn so komplett anders gemacht? Dass du sagst, also das war ja nun schon ein Punkt, dass du sagst, okay, nicht immer die gleichen DJs auf den gleichen Veranstaltungen, wichtiger Punkt. Aber gibt es irgendetwas, wo du sagst, okay, da habe ich den Laden mal so richtig umgekrempelt? Oder hast du gesagt, naja, ich will hier keinen neuen Laden machen, das soll schon als Darkflower erkennbar bleiben?
Nee, also geändert haben wir im Endeffekt nicht viel. Also die Atmosphäre soll ja so bleiben. Es wird sich nach und nach was ändern, aber nicht auf einen Schlag. Weil wenn ich den Laden komplett ausgeräumt hätte, neu eingerichtet hätte, dann wäre es einfach nicht das Darkflower. Mhm. Ne, das will ich meinen Gästen auch nicht antun. Wenn, dann möchte ich da meine Gäste mitnehmen, wenn wir anfangen, kleine Umbauten zu machen, wenn unsere Theke erneuert wird und so weiter, dann wollen wir unsere Gäste damit mitnehmen, dass die nach und nach mitkriegen, es ändert sich was, aber nicht von heute auf morgen. Das wäre auch betriebswirtschaftlich nicht wirklich sinnvoll für den Laden, weil, wie gesagt, die Kosten sind nicht gerade unerheblich, gerade für die Clubs. Da tut mir jeder Kollege, der im Endeffekt einen Club leitet, genauso leid wie ich mir selber. Aber mir macht's Spaß. Und das wird man merken. Auch an den Veränderungen. Also
ich höre auch raus, dass, dass ja die Gäste, also die Stammkunden, glaube ich, ja auch ein bisschen mitbestimmen können. Ne? Ist das richtig? Oder?
Ja. Ja, es ist richtig im Endeffekt, aber wie gesagt, Ideen, was unsere Kunden an uns rantragen, die werden nicht einfach nur als lapidar dann abgetragen, sondern wir sammeln die, wir besprechen die. Am Schluss entscheide ich ja oder nein, aber trotzdem höre ich auch mir meine Barleute an. Ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll? Ich höre die DJs an. Bringt euch das was, bringt euch das nichts? Ja, ob das jetzt neue Boxenanlage ist, ob das neue LED-Beleuchtung ist oder dass es heller wird oder dunkler wird oder eine andere Atmosphäre, ob man Grabsteine entfernen oder nicht entfernen oder ob man die Wand statt rot gelb streichen. Also solche Sachen wird halt im Endeffekt wirklich untereinander diskutiert und geredet. Und jede Meinung zählt bei uns. Und wenn wir dann keinen Punkt finden, wo wir sagen, wir einigen uns alle, gut, dann wird er wieder an die Seite geschoben, beim nächsten Mal nochmal besprochen. Also weggelegt werden die Sachen nicht einfach.
Ich finde das so schön, weil ja wirklich die Community wichtig ist und wertgeschätzt wird dadurch und nicht einfach wie vielleicht bei anderen Etablissements so der Profit im Vordergrund steht und das Publikum keine Rolle. Ich meine, gut, dann würde man auch nicht auf die Gothic-Szene setzen, sondern würde irgendwelche Veranstaltungen stattfinden lassen, die mehr einbringen. Ja, es klingt sehr schön.
Da gebe ich dir recht. Im Endeffekt ich habe oft schon mal immer wieder gesagt gekriegt, du hast ja jetzt einen Club, da musst du ja Geld verdienen. Nee, ich verdiene kein Geld an dem Club. Na? Auch ich bin Chef, aber wichtig ist mir, dass meine Angestellten ihren Lohn haben. So, und danach geht alles wieder in den Club. Ich habe meinen Hauptberuf, ich arbeite immer noch hauptberuflich von montags bis freitags. Da verdiene ich mein Geld für meine Familie im Endeffekt und für den Unterhalt. Das, was der Club verdient, das bleibt im Club. Mhm. Also für mich, Lohn ist nicht.
Das denke ich mir.
Darf ich das mal outpointen, dass du, wenn ich dich richtig verstehe oder das einfach mal so runterbreche, dann Ist es so, dass du deine Arbeitszeit darauf verwendest, dein Geld zu verdienen und deine gesamte Freizeit damit verbringst? Weil ich glaube, viel mehr als so einen Laden zu betreiben, kann man dann nicht tun in seiner Freizeit. Dafür zur Verfügung stellst, dass die Szene in Leipzig und letztlich in irgendeiner Form auch Europa, wenn nicht weltweit, diesen Laden behalten darf?
Ja. Ja, sag mal so, Freizeit. Meine Frau arbeitet, meine beste Freundin arbeitet im Darkflower. Meine Tochter möchte das Darkflower irgendwann führen. Die ist jetzt 12, aber das ist noch ferne Zukunft. Aber ja, es ist im Endeffekt so, mein Hobby und meine Freizeit ist das Darkflower geworden, nachdem ich es gekauft habe. Dazu gehört zwar die Familie, aber ansonsten, ja, ist es das Darkflower.
Ich hoffe gerade einfach, dass die gesamte Szene uns zuhört. Nicht damit dieser Podcast von jedem gehört wird, sondern damit diese altruistische Geste für die Szene angemessen gewürdigt wird. Ich meine, entschuldige mal, das Darkflower, das kannte ich schon, bevor ich nach Leipzig gefahren bin. Nur weil ich damals Zillow und alles Mögliche gelesen habe. Und das natürlich ein Begriff war in der Szene. Und wenn ich daran denke, also ich weiß nicht, warst du 2004 beim WGT das erste Mal im Darkflower,
ja,
Alex?
Ja, 2004.
Wir könnten uns da tatsächlich über den Weg gelaufen sein, ohne das bemerkt zu haben, weil das war auch mein erstes Mal in der Ritterstraße. Und ich denke heute noch daran zurück, was das für ein Oh mein Gott. Mhm. Die Provinzgrufti ist verfickt. Nochmal, Entschuldigung, ich darf das sagen, Explicit Content ist im Darkflower.
Ja.
Heiliger Boden. Mhm. Ich meine, es war doch auch noch viele Jahre danach so, und entschuldige meinen Monolog an dieser Stelle, es war doch auch viele Jahre danach noch so, egal welche Band ein neues Album veröffentlicht hat, von den Top 100 Gruppen, es war immer Release Party im Darkflower. Es waren Touren, man musste ins Darkflower und das war ein Begriff, das ist doch der Hammer. Und du sorgst dafür, dass es immer noch gibt, das kann man ja nicht hoch genug heben. Danke,
nee,
scheiße, nochmal danke.
Nee, nee. Danken müsste im Endeffekt den Leuten, die noch kommen und mir die Chance geben. Ich hab nur den Rahmen gemacht. Ich versuche, den Laden zusammenzuhalten, der Rest macht die Community. Die kommt uns besuchen, die kommt und guckt zu. Durch sie lebt im Endeffekt eigentlich das Darkflower weiter. Nicht durch mich. Ich habe nur den Rahmen gestellt. Ich gucke nur, dass ich das, was die Leute bei mir trinken und ausgeben und so weiter, zusammenbleibt und im Rahmen bleibt. Ne, wir wollen irgendwann mal wieder auch so weit, dass wir Release-Party haben, dass wir Prominente wieder da haben, dass die Leute auch, wir haben, wie gesagt, Anfragen sind schon genug da, Gott sei Dank. Wir haben ja bald wieder WGT. Wir sind ja schon wieder mittendrin in der WGT-Planung. Jetzt schon und mich freut's, dass wirklich, wenn die Leute sagen, ja, danke, dass du es machst, naja, ich habe den Laden nur gekauft. Der Rest, um den Laden zu erhalten, das sind die Leute, die kommen. Alles andere. Schiff helfen. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Ich kann nur einen Platz schaffen für Leute, die wo Spaß haben, die alternative Musik hören, sich mit Gleichgesinnten treffen, neue kennenlernen wollen. Kommt ins Darkflower. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Dein Understatement macht es doch schöner. Vielen Dank.
Wir hoffen, dass es möglichst viele Leute auch erreicht und dass der Laden immer voller wird.
Ja, ich muss ja sagen, beim WGT, die meisten, die zum WGT kommen, muss ich echt sagen, Respekt, die 2 Stunden am Eingang oben ab 10 Uhr warten, dann, weil wir schon einen Einlassstopp haben, weil der Laden schon überquillt im Endeffekt und die trotzdem warten, weil sie unbedingt da rein wollen. Zu denen sage ich immer gern, danke, dass ihr wartet, weil ich kann es manchmal nicht verstehen, aber ich finde es toll.
Apropos WGT, wie läuft das denn mit der Planung? Also wie kriegt man das denn organisiert, auch mit den Veranstaltern? Also hast du dann schon bestimmte Künstler, wo du denkst, ja, den einen oder anderen möchte ich hier jetzt als DJ haben. Ich weiß, ich glaube, Hani von Welle Erdball war ja auch ziemlich oft im WGT, auf dem WGT da und hat, glaube ich, auf dem Freitag die Veranstaltung eröffnet oder Donnerstag. Ich weiß, ich war irgendwann auch mal da. Das war ziemlich voll. Also wie läuft das mit der Planung?
Ne, die Planung ist ein bisschen schwieriger, als man glaubt. Die Planung geht im Endeffekt mit dem WGT-Team zusammen. Das heißt, wir suchen uns Künstler aus, die wir gern da haben, wie Hani. Der wird dieses Jahr auch wieder da sein. Kann ich dich gerne schon informieren. Mhm. Wir fragen jeden Künstler an, habt ihr Lust, habt ihr Interesse, habt ihr Zeit zum WGT? Wann wollt ihr auflegen? Wir kriegen Anfragen aus dem Ausland von DJs, ob sie bei uns auflegen dürfen und so weiter. Die versuchen wir ins ganze Programm in den 5 Tagen irgendwie reinzupressen, dass jeder mal was darf. Und dann wird das, was wir geplant haben, ans WGT-Team gegeben. Die gucken nochmal drüber, um keine Überschneidungen in den anderen Veranstaltungen, was das WGT hat, im Endeffekt, dass wir da keine Überschneidungen kriegen, dass wir wirklich den Vielfalt trotzdem bewahren. Wenn es halt dann so ist, dass das heißt, du kannst den DJ kannst du nicht nehmen, den haben wir schon im Werk 2 am Donnerstag. Gut, dann müssen wir uns halt wieder was anderes ausdenken, aber nur so geht's auch. Damit wir den Vielfalt und das Programm auch in dem Sinn dementsprechend füllen können. Dieses Jahr haben wir das erste Mal dieses Jahr, dass wir während dem WGT sogar ein Konzert haben. Darauf bin ich sehr gespannt. Sea of Sin sind bei uns. Die haben vor dem WGT angefragt, ob sie bei uns Konzert spielen dürfen. Ich habe mich gefreut drauf. Ich finde die Jungs einfach spitze. WGT hat gesagt, okay, nehmen wir mit auf. Jetzt warten wir, bis die Planung fertig ist, dass wir unseren ganzen Plan denen schicken können. Und dann wird dann auch irgendwann im WGT-Flyer dann Darkflower drinstehen und was alles da ist. Und es werden kleine Überraschungen geben. Wir haben Vasi dabei, wir haben Krishan dabei. Das ist ein zahlreiches Publikum. Und wenn es so ist wie letztes Jahr, dann werden sich auch Ehrengäste bei uns tummeln, die einfach nur als Gast reinkommen. Letztes Jahr war es Erik Fisch, der einfach mal mit seiner Frau dann da war. Du merkst es erst, wenn er auf einmal neben dir steht. Das ist so richtig so, huh. Ja, früher hast du bist auf die Konzerte gegangen, jetzt steht er neben dir. Hm? Ja, schön.
Jetzt bin ich ja richtig gespannt.
Na, es ist aber auch tatsächlich der Charakter des Hauses einfach, dass man sich da irgendwie von gleich zu gleich begegnet. Ne? Also wenn ich jetzt auch an die DJ denke, die, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war auf jeden Fall 2-mal im Darkflower 2024 beim WGT und einmal war eine DJ unterwegs. Ich habe auch nicht nachgeguckt, wer es war und die war so krass drauf irgendwie hinterm Mischpult. Es hat mega Spaß gemacht, dir zuzugucken, wie sie auflegt, was eigentlich der langweilige Part normalerweise ist, zumindest da, wo wir sonst so hingehen. Da wird auf der oder hinterm Pult nicht so gefeiert wie auf der Tanzfläche. Hier war das fast ein bisschen verdrehte Welt. Aber auch die ist einfach, nachdem sie mit ihrem Set durch war, durch den Laden und hat mit allen Leuten gequatscht und ich weiß noch, ich habe geguckt, also ihrem Instagram nachzuurteilen, ist sie ziemlich bekannt und viel unterwegs. Ich habe es mir nur nicht gemerkt, aber es war sehr schön. Das macht es eben auch aus, ne? Dass keine Schwelle mehr ist zwischen den Menschen dann.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, es sind 2 DJs, die letztes Jahr da waren. Eine ist eine von meiner Residence. Das ist Shaba, DJ Shaba im Endeffekt, die ist in Dresden zurzeit in der Seilerstraße unterwegs oder beziehungsweise bei Schwarzem Mannheim ist er gerade. Wir haben angefangen, Kooperationen mit anderen Clubs zu machen, die noch da sind und andere Gothics-Veranstaltungen. Wir holen die Jungs vom Schwarzen Mannheim auch zu uns nach Leipzig im Endeffekt. Und ja, Schaber ist eine, die hinterm Pult eher ein Workout macht, als dass er auflegt. Finden die Gäste immer faszinierend. Ich mag sie unheimlich gern. Sie gehört mit zum Booking-Team. Und ich bin stolz, dass ich solche Leute an der Seite habe.
Alex, du hast ja gesagt, es gibt so einen Szenewechsel, den du beobachtest. Gibt es denn auch so bestimmte Genres oder Künstler, die besonders gut ankommen?
Das ist echt schwer. Also im Mittelalterbereich ist es im Endeffekt, solange die Leute feiern können. Also wer bei uns im Veits dann schon mal war und das gesehen hat, da geht es dann nicht mal teilweise wirklich um die Musik, was läuft. Oder das Gefühl habe ich nicht, dass die Leute wirklich die Musik feiern und zu sagen, ja, das ist mein Juhu, den möchte ich haben. Da ist es einfach nur dabei sein, Spaß haben, Juhu und gib ihm. Dann hast du die Elektroveranstaltungen, da hast du die meisten, die wohl das Alte noch hören wollen. Das siehst du aber auch komischerweise ein neues Publikum, die Generation weiter jünger sind als meine, die dann auf einmal trotzdem das Alte wieder hören müssen. Siehst du auf Mercy, da kannst du das Loves, kannst du spielen, wie du willst, ist egal, welches Publikum da ist, die sind alle mit begeistert. Du kannst aber auch Neues bringen, wo dann auch die ältere Generation erstmal so zurückhaltend ist, aber dann sagt, ja, oh, ist auch geil. Aber das junge Publikum, wirklich, es variiert. Es gibt keinen Favorit in dem Sinn. So, jeder hat seinen eigenen. Immer wieder kommen Musikstücke, wo die Leute feiern. Aber so zu sagen, es wird was favorisiert, nee, kann ich so nicht sagen. Also es wird alles angenommen und das ist das Schöne daran. Na, du hast auch, früher gab es mal die Situation, dass du Metal hattest und Elektroleute hattest, die haben sich, da hieß es immer, ja, die vertragen sich nicht so ganz, weil die einen wollen die Musik nicht hören, die anderen wollen. Na, ich habe einen Mettler bei Elektro auch gesehen. Der hat zwar kein Hackbanging mehr gemacht, aber er hat Elektro gehört. Oder umgekehrt, weißt du? Das, was manchmal, wo man sagt, na, die Genre kannst du nicht zusammenbringen, das verschwimmt irgendwie, Gott sei Dank.
Also ihr geht auch mehr nach Themen, oder? Also ihr habt Themenabende. Ihr spielt jetzt nicht querbeet, oder?
Doch, wir haben auch querbeet. Also unsere Bad Taste Party zum Beispiel oder unsere Hardwire, ne, ist so den DJs, kommt, haut rein, was das Zeug erhält. Ne? Und die letzte Stunde haben die DJ im Endeffekt immer für sich. Das heißt, wenn einer auf 80er Musik spielt, dann wird der die letzte Stunde 80er spielen, auch wenn du davor Heavy Metal gehört hast. Ne? Kommt vor. Aber das ist egal, die Leute feiern's.
Ja, das denke ich. Wenn die eh schon in Partystimmung sind, dann feiern die auch 80er ab oder Neudeutsche Welle wahrscheinlich.
Ja. Also muss ich ehrlich sagen, als letztens hat irgendeiner, also wann waren das? Na, nach dem Feitstanz, Mittelalter, Juhu Fallacher. Es war Ende. Ne, und auf einmal hast du dann Britney Spears gehört.
Hui.
Da standst du auch erstmal da so, hä, was? Und dann siehst du die Leute, wie die darauf abgehen und denkst, okay, ihr habt da alle nicht mehr einen in der Klatsche. Passt, alle im richtigen Haus. Richtig, so muss es sein. Die Leute sollen Spaß haben.
Ja, klingt gut.
Dark Flower ist ja absolut Kult, das haben wir schon mehrfach gehört und erwähnt. Ist das nicht ein Riesendruck, mit dem du da umgehen musst?
Ein Riesendruck? Ich weiß, was die Leute im Endeffekt erwarten. Aber ich kann nur das machen, was wir jetzt machen. Im Endeffekt immer versuchen, ein bisschen Abwechslung zu bringen. Ja, es ist Druck einerseits für mich zu sagen, ich möchte den Laden nicht verlieren. Ich möchte, dass es erhalten bleibt. Auch wenn die Gäste mal eine Woche lang nicht kommen und sagen, nee, heute kein Bock, nee, geh mal nicht rein. Zu sagen, okay, können wir auch noch überwinden, alles okay, kriegen wir hin. Wir kommen nicht mehr in die finanzielle Krise, zu sagen, ich glaube, nächsten Monat machen wir zu. Nee, das will ich auf keinen Fall erwarten. Aber das ist der einzigste Druck, den ich mir mache, im Endeffekt zu sagen, ich will gucken, dass der Laden im Endeffekt irgendwann mal auf einer soliden Grundlage steht, um dann irgendwie wieder so fahren zu können, zu sagen, okay, jetzt holen wir uns Chris Pohl oder was, wie immer, Saltatio bei uns rein, die uns halt dann vielleicht mal nicht nur 800 Euro kosten, sondern mal 7000 Euro kosten und das tut uns dann nicht weh. Aber die Gäste kommen mal an ihre Idole ran. Aber dafür brauchst du halt erstmal eine Grundlage und das ist der einzigste Druck, den ich mir machen lasse. Auch im Endeffekt für mich selber zu sagen, ich möchte eine Grundlage schaffen, damit die Leute im Endeffekt das feiern können, was wir alle gern haben. Das ist der einzige Druck.
Wo siehst du denn die größte Herausforderung, wenn du auch diesen Anspruch hast?
Die größte Herausforderung ist im Endeffekt darauf zu achten, dass wir nicht in die sogenannte, wie soll ich das erklären? Ich versuch's mal mit Getränken zu erklären. Sobald dem Club gut geht, will ich nicht, dass ich die Getränke runter mache, damit die Leute mehr saufen können. Oder die Getränke höher mache, damit ich mehr Umsatz kriege, sondern ich will versuchen, es konstant zu halten. Es ist schwierig. Wir hatten letztens erst wieder eine Preiserhöhung. Im Endeffekt mussten wir machen, konnten wir zum Drehen wenden, wie wir wollen. Aber dann halt nur um einen Euro gestiegen. Ne, wo manche sagen, wie andere Clubs zahlst du für Whisky Cola 12 Euro. Nee, der kostet bei uns 9,50 Euro. Ist um 50 Cent gestiegen. Na, wie rechnet sich das denn? Es rechnet sich. Es ist nicht die Masse, was es macht, aber die Qualität, was es macht. Und das, dass die Leute im Endeffekt auch, wenn einer an einem Abend 30 Euro ausgibt und sagt, hey, ich habe Spaß gehabt und ist nächste Woche wieder da und gibt 30 Euro aus, dann ist der mir lieber, als wenn einer kommt, legt mir einen Fuffi auf den Tisch und sagt, hey, der Laden ist scheiße und kommt nicht mehr. Hm. Ne? Also ich will im Endeffekt das so bieten, dass die Leute sagen, ja, wir haben eine gleiche Qualität, wir werden nicht schwächer, wenn, dann besser, aber nicht schwächer. Und ich möchte halt, dass die Leute damit mit einbezogen sind, wo die Leute sagen, okay, finde ich gut.
Ja, ja, verstehe ich. Und dass sie dann sagen, ja, ich hatte einen richtig geilen Abend. Und davon auch noch ihren Freunden oder so erzählen. Und vielleicht nächstes Mal kommen ja dann noch mehr mit. Ne?
Genau. Das ist es. Es ist nicht im Endeffekt, ich möchte die Leute nicht, was weiß ich, ja, ich habe grob gerechnet einen bestimmten Betrag, den ich jeden Monat haben muss. So. Aber den möchte ich den Leuten nicht aus den Rippen ziehen. Sondern wenn die Leute kommen, weil sie Spaß haben, dann trinken die auch mehr. Dann bringt das unserem Club auch was. Wenn die keinen Spaß haben, dann trinken die natürlich weniger. Und ich habe weniger. Ne? Also muss ich doch erreichen, dass die Leute Spaß haben. Somit erreiche ich, dass sie was trinken. Somit erreiche ich, dass der Club erhalten bleibt.
Ich hoffe, es hören ganz viele DJs und Clubbesitzer zu, die ich kenne. Wenn ich das mal so platt sagen darf.
Bin ich so verkehrt oder?
nee, eben nicht. Ich höre so viel Frisches, Innovatives und Wichtiges, dass ich den Leuten wünsche, die das schon viel, viel länger machen als du. Und einige Fragen, die ich am Anfang gestellt habe oder auch Gatto, die beantwortest du tatsächlich jetzt auf eine ganz andere Art und Weise, als ich das gedacht habe oder als du schon getan hast. Du sprichst quasi zwischen den Zeilen, weil du einfach deine Begeisterung hier zum Ausdruck bringst. Und das spricht bei dir aus jedem Wort, finde ich, und aus jeder Zeile.
Das ist einfach so. Also wie gesagt, es ist ja nicht... Wir hatten ja früher unter Freundeskreise immer gedacht, ey, komm, wir machen eine kleine Bar auf, das passt schon, da können wir uns dann besaufen, juhu, falara. Ne, was man in der Jugend sich alles da ausgedacht hat und auch in Bayern habe ich jemand in der Diskothek geholfen, habe der geholfen aufzubauen, habe gesagt, komm, mach das so und so. Die hat's anders da gemacht, das ging daneben, war alles scheiße. Aber okay, du hast halt trotzdem irgendwo immer Emotionen dabei. Und jetzt beim Darkflower ist es halt so, da hängt meine ganze Familie drin. Das ist nicht nur einfach so, ich mache jetzt Modelleisenbahn und baue mir ab und zu mal eine Strecke, weil ich das als Hobby habe, sondern das ist mehr. Das sind Freunde, die ihren Job verlieren können. Das sind Familienangehörige, die wo im Endeffekt mit dabei sind. Und das ist einfach mehr als nur, ich mach mal nebenbei. Und das mache ich gerne und mir macht das Spaß. Und das gebe ich auch gern an alle anderen weiter. Nicht immer der Profit ist das Ausschlaggebende.
Und da sieht man es also auch mal wieder, ne? Leute in der Szene hängen da mit so viel Leidenschaft drin und möchten einfach auch gerne was geben, weil sie an diesen Geist der Szene glauben.
Ich habe hier so ein bisschen Pipi in den Augen gerade. Ich muss das mal so deutlich sagen, weil es ist so, also ich stelle mir einfach noch mal diese Situation vor. Ich bin schon Typ irgendwie ich und ein Haus kaufen. Ich stand mal kurz davor und hatte da schon Schweißausbrüche. Ja. Und du hast gesagt, okay, wir haben das Geld jetzt zusammen oder so viel, wie wir wollen. Und jetzt machen wir das einfach. Jetzt kaufen wir uns ein Haus. Und dann macht dein Lieblingsclub zu und du entscheidest spontan, gut, natürlich, ich vermute mal, du hast es etwas weniger harsch gemacht, sondern deine Familie auch mit einbezogen, aber da einfach zu sagen, ja gut, weißt du was, lass uns die Kohle nehmen und die in den Club stecken, in einer Zeit direkt nach Corona, wo einfach jeder wahrscheinlich, also hat doch wahrscheinlich jeder um dich rumgesagt, du bist bekloppt, oder? Also, der jetzt nicht mit Herzblut irgendwie an dem Laden hing. So stelle ich mir das vor. Es ist doch der Hammer. Ich meine, was? Wow! Bin irgendwie sprachlos. Und das versuche ich gerade mit vielen Worten irgendwie zu kaschieren.
Wie gesagt, es ist nicht einfach gewesen. Also, ich habe den Vorteil gehabt, dass wir das Geld wirklich fürs Haus zusammen hatten. Wir hatten die Planung zusammen. Wir hatten schon Grundstücke uns angeguckt. Wir hatten schon überlegt, was bauen wir. Die Entscheidung, das Darkflower dann zu nehmen, war eigentlich, naja, soll man sagen, Schnapsidee, ohne dass man was gesoffen hat. Aber es war irgendwie, wo ich gesagt habe, scheiß drauf. Du kannst nur einmal machen. Ich habe früher oft wegen anderer Sachen Nein gesagt, zu Sachen, wo Ideen gewesen sind, wo im Nachhinein dann durch andere gemacht worden sind, wo erfolgreich geworden ist, wo ich dann sag, die Idee hast du gehabt. Wieso hast du es an dem Moment nicht gemacht? Und beim Darkflower war es halt, ich nehme jetzt den Club. Wir machen das jetzt einfach. Und diesmal sage ich einfach ja und nicht, wir gehen auf die Bremse. Aber das ist das, was die meisten, weil du Corona angesprochen hast. Ja, Corona war für alle schwer. Für jeden Club, für jeden Veranstalter, für jede Gastronomen. Ich bin ein Mensch, der aber klipp und klar sagt, irgendwann ist die Talfahrt zu Ende. Und dann dauert es zwar eine Weile, aber die Talfahrt geht auch wieder bergauf. Du wirst nicht irgendwo immer nur ins Loch fallen. Also musst du einfach nur einen langen Atem haben, Geduld haben und warten. Und irgendwann geht es dann wieder aufwärts. Ne? Das ist im Leben, egal wo man ist, du kannst irgendwo in ein Loch fallen, wenn du dann nicht aufstehst und sagst, scheiß drauf, ich mach weiter. Dann bleibst du im Loch. Mhm. Wenn du es machst, stehst du auf, machst weiter und irgendwann geht der Berg hoch. Da ist das Loch nicht mehr unten. Und so sehe ich das im Endeffekt mit der Corona-Zeit. Mir tun die Leute leid, die wirklich bei Corona erkrankt sind, die wirklich noch Langzeitprobleme haben. Aber mich hinzustellen, zu sagen, ja, alle, die Corona-Zeit war schuld. Nee, die Zeit davor war schuld. Davor hatten wir alles in Überfluss. Da hat sich keiner Gedanken drüber gemacht, was könnte wann passieren. Und dann ist es passiert. Und dann stehen die Leute da und sagen, oh, und jetzt? Das ist meine Einstellung. Nicht aufgeben, einfach weitermachen.
Hast du denn persönlich irgendwie eine Prognose, wie sich die Szene in den nächsten Jahren so entwickelt wird? Weil, also ich höre schon wieder, es gibt so einen Aufschwung von der Grundstimmung, dass es so eine Rückkehr gibt zur Romantik. Und wenn es eine Rückkehr gibt zur Romantik, dann ist die Szene, glaube ich, auch wieder so ein bisschen im Aufschwung. Also aufgrund der Zeiten, die wir so haben, dass viele sich so ein bisschen wegträumen. Und vielleicht, ich weiß ja nicht, du bist ja so ein bisschen näher dran und vielleicht beobachtest du ja auch, dass zurzeit einfach mehr junge Leute zur Szene kommen.
Das ist wirklich der Fall. Wie ich es vorhin schon mal angesprochen habe, wir haben einen Generationswechsel. Das heißt, wir haben ein junges Publikum, die sich neu erfindet, sich neu erkundschaftet und im Endeffekt aber nicht alles Alte einfach abhakt, sondern es wirklich kennenlernt und schätzen lernt. Das, was früher unser Stammpublikum, unser älteres Publikum, die nicht mehr so oft weggehen, bei denen früher der Fall war, die Begeisterung für immer wieder was Neues, so ist es bei der Jugend jetzt auch. Sie braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit. Das ist, wird nicht von heute auf morgen so explodieren, wie sie sagen, Juhu, Fallera, wir haben eine neue, wie sagt man, wie war's bei der Love Parade, Juhu, Fallera, ne? Hauptsache Love Parade, alle da, Juhu, Fallera. Das wird so nicht funktionieren. Es wird langsam angehen, aber ja, das Romantische, das Wegträumen, das in einer anderen Welt sein, das kommt definitiv. Gerade weil die Leute im Endeffekt sich nach irgendwas sehen, wo sie einen Halt finden können. Weil wenn du dir heutzutage die Gesellschaft anguckst, wo ich manchmal echt glaube, dass bei manchen die Gehirnzellen in den Diskotheken weggesoffen worden sind, ist so. Aber es gibt immer noch Träumer, immer noch Leute, die sich anders da darstellen. Ne? Wir haben Transgender, wir haben was weiß ich, bei uns alles unten rumgeistert. Ich nehme die einfach nur wahr, dass Leute sind, Punkt um aus. Und meine Tontechnikerin, die war vorher ein Mann, jetzt ist sie eine Frau. Ich finde das genial. Soll's machen. Sogar meine älteste Tochter will ein Junge werden. Das ist als Vater doch manchmal anders da, als wenn man das von jemand anders außerhalb kennt. Und ich sage trotzdem, ja, es passt. Wenn sie das meint, dann ist das so. Dann muss man es einfach nur akzeptieren, lernen. Und nicht einfach nur von vornherein abblocken. Und das ist das Schlimmste, was in unserer Gesellschaft ist, dass das Abblocken zu häufig passiert. Und dann sollen die Leute kommen und sollen bei uns im Endeffekt eine andere Welt kennenlernen oder andere Leute kennenlernen, die anders da denken. Aber trotzdem noch zusammenhalten, trotz dass jeder eine andere Meinung hat. Das ist das Schöne daran.
Ja, das tut gut. Es tut gerade gut, das zu hören. Ich bin nämlich selber auch gerade wieder in so einem, ich verstehe die Welt nicht mehr. Die Leute gehen sich gegenseitig an die Gurgel und es wird immer schlimmer. Und ja, ist schön.
Ja, es ist schön, das zu hören. Also ich gehe immer von meiner Sicht aus, jetzt als Clubbesitzer, als Vater, als Sicherheitsmitarbeiter und so weiter, ist im Endeffekt, ich habe auch letztens in meinem privaten Facebook-Account was gepostet, im Endeffekt, was ich echt festgestellt hatte, war im Endeffekt zu sagen, wer mit seinem Leben selber nicht zurechtkommt, der sucht nicht die Fehler bei sich, sondern bei anderen. Und das ist das Schlimme. Das heißt, ob das jetzt einer ist, der mit Feuerwerkskörper gegen Polizeiauto schmeißt oder erste Helfer im Endeffekt angreift, die einem anderen helfen wollen, steht derjenige vielleicht nicht im Mittelpunkt, damit er im Mittelpunkt stehen möchte und sucht dann die Fehler bei anderen. Wenn die Leute fragst, wenn sie irgendwas demoliert haben oder Ding, warum hast du das gemacht? Hat Spaß gemacht. Echt jetzt? Also Spaß macht, wenn ich die Leute tanzen sehe und feiern sehe. Das macht Spaß. Aber was kaputt machen? Das bringt keinem was.
Ja, es ist, sind sehr destruktive Zeiten. Und da bietet natürlich alles, was irgendwie Eskapismus fördert, natürlich auch die schönere Welt. Ne? Und es ist toll, dass du einen Raum dafür schaffst. Es wäre natürlich schöner, wenn die Leute, die nur in dieser Destruktivität festhängen, vielleicht solche Räume für sich entdecken würden. Ne? Es geht ja auch nicht immer nur darum, jeden Euro im Club zu lassen, wenn man das halt nicht sich leisten kann, da viel zu trinken. Ja, dann, es muss ja auch nicht immer, man muss sich ja auch nicht immer volllaufen lassen. Ne? Ja.
Der Witz ist, ohne Alkohol macht sogar meistens mehr Spaß. Ist jetzt gegen mein eigenes, also Leute, wenn er kommt, ne, gern was trinken, ne, nicht nur Wasserhahn oder sonstiges. Aber ich habe auch viel festgestellt, wenn die Leute, oder von meiner Sicht aus, wenn ich weniger trinke und sehe dann Leute, wie sie sich besaufen, da habe ich eher so das Gefühl, hey, Doku-Soap, juhu, ich brauche nicht nach Hause, ich hab's so live. Ne? Hm. Von anständigem Kerl bis am Schluss so, Alter, kommst du die Treppe noch hoch? Ja, also da, nee, man braucht nicht den Alkohol unbedingt, um feiern zu können. Aber was man braucht, sind die Leute außenrum, die einen so akzeptieren, wie man ist.
Ja, und ich finde es auch gut, dass man dann noch weggehen kann und in Wirklichkeit dann Menschen trifft und sich mit denen austauscht. Das ist ja einfach was anderes als zu Hause vorm Internet. Ist einfach so.
Das macht viel aus. Und da sieht man es dann wieder am WGT. Ne? Du hast wie viele zahlreiche unterschiedliche Charaktere es gibt. Und wenn dann mal jemand fragt, ich bin Professor, ich bin Straßenreiniger. Hä, was? Du hast Weltenunterschiede und es interessiert keinen Menschen. Nee,
alle feiern zusammen.
So, da frage ich mich, warum geht das? Also bin ja eigentlich immer noch der festen Überzeugung, wir sollten 5 Tage normale Tage machen und der restliche Jahr WGT. Aber ich glaube, das kriegen wir irgendwie nicht hin. Aber die Einstellung, was teilweise beim WGT wirklich stattfindet, außer mal, wir gehen mal davon aus, dass die Leute Geld verdienen wollen beim WGT, ist bei mir genauso. Nehme ich mich nicht raus. WGT ist die beste Einnahmequelle im Jahr, um den Laden zu erhalten. Darum freuen wir uns und immer von WGT zu WGT. Hauptsache, es kommt genug rein. Aber was auch passiert ist, im Endeffekt, du siehst die Leute auch mal picknicken hinter der MB. Nicht in der MB, sondern hinter der MB. Auf der Wiese sitzen mit ihren Kindern im Kleid, juhu, Fallera und herrlich. Ist das nicht schön, einfach mal zu sehen, dass die Leute sich so geben, wie sie sind und einfach nur in der Öffentlichkeit sich hinsetzen können, ohne dass einer dumm in der Gegend rum redet. Bei WGT redet keiner dumm, dass einer einen pinken Overall anhat. Hast du unter der Woche, lacht sich jeder aus. Warum nicht? Ne, das ist so. Muss man nicht verstehen, aber ist halt so. Und das ist das Schöne am Gothic sein. Ich sage ja immer, Gothic, warum bist du nicht schwarz? Ne? Weißes Hemd, ne? Warum bist du nicht schwarz? Es macht doch nicht aus, was du anhast. Es macht auch was aus, was du fühlst. Und schwarz ist keine Farbe, das ist eine Einstellung.
Ja.
Ne? So.
Oh, ich sehe schon die Überschrift für unseren Podcast.
Das freut mich, wenn ihr Ideen habt.
Aber Leipzig ist ja sowieso irgendwie so der Hotspot für die schwarze Szene. Was macht die Stadt da so besonders? Was glaubst du?
Was macht die Stadt besonders? Na, es hat dort angefangen und es ist halt im Endeffekt mit den unterschiedlichen Veranstaltungsorten wie der MB, wie im Werk 2, dem das viktorianischen Frühstück im Endeffekt. Es hat sich so. Es ist ein Muss, ein Must-Have. Einmal im Jahr zum WGT fahren war für mich früher genauso. Da hast du freigenommen. Du hast mit dem Chef geredet, du hast gemacht, du hast von mir aus Überstunden gemacht und gebuckelt, dass du ja an den Tagen freikriegst. Ne, manchmal hast du danach zwar noch Urlaub gebraucht, weil WGT eigentlich nicht frei war, weil mehr unterwegs als alles andere. Manchmal hast du es nicht gekriegt, da hast du dann gesagt, okay, jetzt habe ich mehr Muskelkater als alles andere und Und der Chef, du hast doch frei gehabt, ja, warst du ja mal beim WGT. Mhm.
Und nichts knallt härter als so ein amtlicher WGT-Blues. Ja. Ne? Ist ja schlimmer als bei allen anderen Festivals.
Man braucht körperliche und geistige Regeneration.
Ja, die hast du halt manchmal nicht. Ne? Also da, manche nehmen sich 2 Wochen Urlaub darüber und sparen sich ihren Jahresurlaub dafür auf.
Habe ich immer so gemacht.
Bei mir war es halt im Endeffekt immer so, deswegen bin ich auch irgendwann mal nach Leipzig gezogen. Wie gesagt, die 700 Kilometer fahren war immer lang, war echt anstrengend. Da bist du donnerstags losgefahren, dass du freitags zum viktorianischen Frühstück konntest. Bist dann irgendwann am Montag aus dem DF rausgefallen, hast deine Sachen ins Auto gepackt und hast gehofft, dass du irgendwie noch runterkommst. Um in rechtzeitig zu dienstags dann wieder zur Arbeit zu kommen. Und dann bist du dienstags zur Arbeit gekommen, das Auto war noch voll gepackt und dann sagst du, Chef, ich kann nicht mehr. Irgendwann hat es halt bei mir dann, nee, kein Bock mehr. Ich ziehe jetzt nach Leipzig, wurscht. Egal. Damalige Freundin eingepackt, so, jetzt ziehen wir nach Leipzig, wir haben Freunde hier. Und dann schauen wir mal.
Wie ist denn als Betreiber eines Clubs in Leipzig so die Zusammenarbeit oder auch das Gefüge mit anderen Clubs? Also du hast ja schon mehrfach MB, also die Moritzbastei, erwähnt, die ja für die Szene auch Anlaufpunkt ist, die, glaube ich, ja auch im Normalbetrieb dann das ein oder andere Szenemäßige macht. Ich glaube, Schwarzes Leipzig tanzt, findet da, glaube ich, statt. Ne? Ja. Wie arbeitet ihr zusammen? Tut ihr das überhaupt oder ist es nur so, man existiert nebeneinander her oder stimmt man sich da auch ab?
Ne, von uns aus ist es, wir achten schon drauf, was die MB spielt, dass wir nicht uns überschneiden, im Endeffekt uns gegenseitig die Leute wegnehmen. Der Anfang war mal da mit dem Gesprächsinterview, zu gucken, ob wir zusammenkommen. Es hat leider nicht stattgefunden, weil irgendwann technische Probleme waren. Dann hat man es irgendwie aus den Augen verloren. Unser Ziel ist es natürlich, mit den anderen Clubs ins Gespräch zu kommen. Aber ich bin halt noch ein Neuling. Also da sind sie alle noch ein bisschen vorsichtig. Sie kennen mich noch nicht. Sie wissen noch nicht, wie sie mich einschätzen sollen. Und daher, ich lasse mir Zeit. Irgendwann wird es die Möglichkeit geben, ins Gespräch zu kommen und so weiter. Und da freue ich mich dann drauf, zu sehen, was man gemeinsam alles schaffen kann. Ich bin nicht abgeneigt, aber ich bedränge die Leute auch nicht unbedingt.
Mhm. Hast du das Gefühl, dass es auch schwierig ist, so als Quereinsteiger dann ernst genommen zu werden? Ist das auch ein Punkt? Oder liegt es vielleicht daran, dass es ist halt das Darkflower, die Gruftis und so weiter? Glaubst du, dass das irgendwie Auswirkungen hat auf diese gefühlte Haltung?
Ja, auch. Gibt es definitiv bestimmte Gründe dazu, aber ich muss auch ehrlich sagen, dadurch, dass ich den Laden jetzt erst ein Jahr im Endeffekt wirklich durchgeführt habe, es ist auch viel Arbeit dabei. Du hast manchmal auch wirklich mit 2 Jobs auch nicht wirklich Zeit, dich dann rum zu kümmern, was andere Leute in dem Augenblick über dich denken oder ob irgendetwas. Da ist mir Stark War Flower zu wichtig, als mir darüber Gedanken zu machen. Echt ohne Scheiß. Die Zeit kann ich besser in der Planung gebrauchen, als wenn ich mir Gedanken drüber mache, was die Leute denn über mich denken.
Mir kommt gerade noch in den Sinn, wenn du dir jemanden aussuchen würdest, wen würdest du denn gerne als DJ hinter der Theke quasi stehen haben?
Ach Gott. Hinter der Theke als DJ. Mhm. Passt überhaupt nicht in unsere Genre rein. Aber ich finde...
Jetzt bin ich aber mal gespannt.
Ja. Ich habe den als Jugendlicher, war er der Grund, warum ich eigentlich DJ werden wollte. Und zwar ist es der Sänger von Pur. Es hört sich so dumm, wie es ist. Er ist kein DJ, er ist eigentlich wirklich als Künstler. Und ich habe Pur als Jugendlicher unheimlich gern gehört. Das passte überhaupt nicht rein. Hab das naja, auch im Endeffekt irgendwie verheimlicht, aber da sind Lieder dabei, die für unsere Gesellschaft heutzutage echt wieder zur Tagesordnung kommen. Das letzte war Respekt von Pur. Da ist wieder ein Punkt, wo ich sage, ja, manche Künstler bringen Lieder raus, die zeitlich echt unbegrenzt sind. Mhm. Und die immer wieder auftauchen. Ob das jetzt, gehen wir mal in die Hip-Hop- oder Disco-Schiene, DJ Sammy Deluxe, ne, mit seinem Lied, macht die Augen auf. Das Lied ist uralt und dennoch trifft es wieder auf unsere jetzige Zeit. Ja, also es ist wirklich, ja, Pur mal bei mir im Darkflower passt überhaupt nicht rein, aber wäre mal echt mal interessant.
Also vielleicht zu deinem 10-jährigen Jubiläum, aber da kann sich deine Familie und deine Angestellten ja dann jetzt schon mal Gedanken machen. Das ist ja noch ein bisschen hin. Bis dahin klappt das dann vielleicht. Aber schöne Idee und eine sehr unerwartete Antwort, gefällt mir.
Naja, weil jeder hat ja seine Heimlichkeit. Also wer zu mir, ich finde es immer gut, wenn die Leute anfangen, wer hat denn früher gern Kelle Family gehört? Oh, ich nicht. Lügner, es haben alle gehört.
Nein. Take that. Und Kelly-Fans waren auf dem Schulhof natürliche Feinde. Schulfreundinnen von mir können das bezeugen.
Ja, das heißt nicht, dass du es nicht gehört hast. Das ist eigentlich schön. Nein, weil du hast es im Radio gehört.
Also wenn man mir was aufzwingt durch Radio, dann heißt das noch nicht, dass ich das höre.
Ich habe nicht gesagt, dass du es gut findest. Ich habe nur gesagt, du hast es gehört. Ja. Na, aber ich finde es halt in dem Sinn herrlich. Es sind halt, wo viele sagen, nee, sieben oder manche, ich höre keine Volksmusik. 2 Wochen später gesehen im Bierzelt. Juhu, Fallerer. Weißt du, da sagst du dann so, okay. Ja, als Sicherheitsmitarbeiter hast du so viele Geschichten erlebt, da denkst du dann nur noch so, okay, warum nicht ehrlich bleiben, aber okay, wenn du das so meinst.
Schöne Überleitung, was man so alles erlebt. Gibt es denn so etwas, das dir entweder als Gast oder jetzt, seit du das Darkflower führst, was dir so richtig als schön oder auch vielleicht, und das hoffe ich nicht, negativer Moment so im Gedächtnis geblieben ist, wo du sagst, das vergesse ich nie?
Ich habe einen, sagen wir mal, schön schrecklichen Moment. Ja, so ein bisschen anders war. Ich habe eine sogenannte Null-Toleranz-Regel bei mir im Club. Alle, wo Frauen anfassen, im Endeffekt diskutiere ich nicht rum, ob das jetzt Spaß war oder nicht Spaß war. Wenn das Mädel kommt und sagt, es ist scheiße, geht derjenige. Gleiche gilt aber auch für einen Mann. Na, wenn eine Frau einen Mann dann belästigt, nur weil der Mann dann nichts sagt, aber ich krieg das mit, geht die Frau, ist mir wurscht. Wo ich ein ganz rosiges Tuch sehe, ist Drogen. Da ist bei mir der Ofen offen. Das gebe ich auch jedem DJ mit, jedem Kunden mit, jedem Gast mit, auch wenn es prominente Gäste sind. Sehe ich es, geht derjenige. Mir ist egal, wer es ist. Ob es mein bester Freund ist oder der teuerste Ehrengast, den ich habe, wurscht, geht. Im Club haben Drogen nichts zu suchen. Und da gibt es die Geschichte, wo ich einerseits ein weinendes, ein anderes ein grinsendes Auge hatte. Wir haben einen gehabt, der in unserem Gewerbe ein zweites Gewerbe aufmachen wollte, ging zu einem Stammgast und hat dem Drogen angeboten. Ich fand das schon mal dreist, überhaupt zu wagen, in dem Club nochmal einen Stand Fuß zu machen, wo wir schon gesagt haben, wir haben keinen Drogen. Aber was ich dann herrlich fand, der Stammgast, warte mal, ich komme gleich, tapp zur Security, der verkauft Drogen, raus, perfekt. Alle haben begeistert, waren begeistert. Und genau das ist es, wo ich sage, ja, das ist ein schönes Erlebnis, weil sie die Regeln alle mittragen. Wenn es bei uns irgendwo Ärger gibt, wo man sagen, unsere Securities sind wirklich gut, Ich habe mir die Jungs von den Black Knights ausgesucht bei uns hier in Leipzig, die auch in Wacken vertreten sind. Ich habe noch nie so respektvolle Leute erlebt, wo dann aber auch unsere Gäste sagen, hey, wenn unsere Security Probleme hat, helfen wir. Da heißt es dann nicht, wenn die Security Probleme hat, sondern wenn unsere. Der Begriff, die Jungs wurden im Endeffekt einfach adoptiert. Punkt, die unsere. Und das finde ich schön. Beruflich von mir aus und als Geschäftsführer vom Darkflower.
Das hat man ja auch selten. Oft ist die Security, egal wo, ist ja ein bisschen verschrien. Ne? Viele haben da ja so Vorurteile oder es gibt ja tatsächlich auch schwarze Schafe in der Security-Branche.
Die hast du überall. Die hast du in der Gastro, die hast du egal wo. Aber was ich herrlich finde, ist, da gibt es das Witzigste. Meine Türsteher sind teilweise oder größtenteils Araber. Mhm. Und wenn dann du stehst als Chef oben am Eingang, begrüßt deine Gäste ab und zu mal, wenn du gerade mal oben eine rauchen warst oder mal frisch Luft geholt hast. Und dann wird jemand abgewiesen, weil er optisch und auch vom Verhalten her einfach nicht reinpasst. Und derjenige schnauzt meine Security an. Du bist Nazi. Ich guck meine Security an. Hä? Hm. Araber, Nazi. Geil. Finde ich gut. Mach weiter. Da habe ich wirklich grinsen müssen. Da sind wir am Eingang und teilweise haben meine Kassiererin und die zwei Türsteher, die konnten nicht mehr. Die hatten sich angeguckt. Was war das denn jetzt? Das ist. Also sind ja gewöhnt, scheiß Ausländer und so weiter. Das kriegen ja die meisten immer, wenn sie vorbeilaufen. Man möchte gern Ding. Aber die Jungs, also Nazis sind immer noch nie bezeichnet worden. Das finde ich geil. Das ist was, wo ich dann sage, ja, ich finde die Jungs richtig gut. Die sind freundlich zuvorkommen.
Hast du da einen Dienstleister oder sind das Angestellte von dir?
Die Black Knights aus Leipzig im Endeffekt. Wie ist denn für mich als Dienstleister im Endeffekt? Die habe ich, die bezahle ich jeden Monat. Ich möchte keine eigene Security haben, die ich dann auch beaufsichtige, auch wenn ich aus dem Gewerbe komme. Ich könnte es. Würde auch im Endeffekt Geld einsparen, aber nein, das hat einen Grund, warum ich externe haben möchte, weil ich im Endeffekt nicht dafür gerade stehen kann, wenn was an der Tür besteht und ich als Geschäftsführer gerade nicht das sehe. Somit habe ich aber einen Dienstleister, der für mich meine Verpflichtung im Endeffekt übernimmt, zu dem Zeitpunkt, wo er da ist. Und die Jungs haben die Hausregeln von mir gekriegt, auf was sie zu achten haben, wie sie darauf zu achten haben. Und die halten sie wirklich top ein. Die sind freundlich zu unseren Gästen. Da wird keiner ausgelacht, wie er aussieht oder sonstiges. Sie werden teilweise sogar mit Vornamen angesprochen, schon unsere Securities, weil die Gäste mit denen sehr gut befreundet sind und herrlich. Das macht einfach Spaß.
Schön, wenn man das sagen kann.
Ja. Ja, ich weiß, viele haben wahrscheinlich schlechte Erfahrungen mit Securities gemacht, die nicht unbedingt zur Szene gehören. Finde ich schade, aber du hast halt wirklich, wie Gato gesagt hat, sehr viele schwarze Schafe in dem Gewerbe. Aber das ist meistens auch ein Job, der wird nicht gut bezahlt. Das ist der Nachteil. Also ich spreche aus meiner beruflichen Erfahrung. Ich habe mit 5,50 Euro als Türsteher angefangen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das war noch vor Mindestlohn.
Na, also, ja, deutlich, offensichtlich.
Na, also 5,50 Euro, da sind andere mit 9 Euro 4 Stunden arbeiten gegangen, haben mehr gehabt als ich mit 5,50 Euro. Und hab mir im Endeffekt noch die Fresse polieren lassen müssen. Also da hast du dann halt manchmal auch Situationen, wo du dann dastehst und nicht mehr freundlich bist, weil du es einfach nicht mehr kannst. Ja, und die Jungs stehen ja teilweise nicht nur 4 Stunden an der Tür, die stehen mal 8 Stunden oder 12 Stunden bei der Großveranstaltung. Ne? Da, die werden nicht einfach so ausgewechselt. So viele Jungs machen das nicht. Da sage ich klipp und klar, wenn man da den Leuten mit Respekt entgegenkommt, kriegt man auch den Respekt zurück. Ne? Aber das ist immer geben und nehmen. Das ist überall so. Es ist natürlich scheiße, ja, wenn du irgendwo hin. Es ist scheiße, wenn du irgendwo hinkommst und dann. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Es ist scheiße, wenn du natürlich irgendwo hinkommst und du, wie wir es in der Gothic-Szene kennen, Schublade auf, da rein, Schublade zu.
Mhm.
Na? Und du gar nicht ins Gespräch kommst, um dich vielleicht vorstellen zu dürfen.
Ja.
Na?
Ja, die Security muss halt auch irgendwie zum Laden passen oder zumindest offen sein, um sich anzupassen, ne, wenn sie neu sind.
Ja.
Ne? Das ist dann so. Ja. Wo wir jetzt gerade bei dem Thema sind, dass man eben auch Sicherheit gewährleisten muss, ich würde gerne auf was zu sprechen kommen, weil es mich interessiert, wie du das aus Veranstaltersicht siehst. Es hat ja die Situation im letzten Herbst gegeben, Herbst, Winter, dass ein Nachtmarkt-Konzert abgebrochen werden musste, weil da eine Störaktion von irgendwelchen, ich sag's jetzt mal so, wie ich es wahrgenommen habe, ohne Anspruch darauf, dass es jetzt korrekt ist, so von linksextremen Kräften, die da irgendwelche Rauchbomben und Pötte gezündet haben und das dann dazu geführt, dass das Konzert abgebrochen wurde. Wie gehst du mit sowas um, wenn du dir vorstellst, das würde bei dir passieren?
Okay, man muss mal von vornherein mal sagen, damit umzugehen, wenn es passiert, wie will man damit umgehen? Also als Veranstalter finde ich das schwach, was passiert ist vom Veranstalter, vom Veranstaltungsort herzugehen und zu sagen, oh, wenn wir das gewusst hätten, wo ich sage, klipp und klar sag, Nachtmar war dreimal bei euch, ihr wisst, wer es war. Na? Also da die Ausrede, wir wussten nicht, wer es war, dass es so passieren könnte, das ist gelogen. Ja. Was man natürlich machen sollte, ist halt im Endeffekt sich wirklich ums Publikum kümmern. Was hat man für Publikum? Was ist das für Publikum? Was muss ich machen? Ich sollte aber keinen verurteilen. Von vornherein schon nicht. Das ist leider das, was immer wieder gemacht wird, wo es heißt, ja, der ist mir zu arg rechts, der ist mir zu arg links, der ist zu arg neutral, der ist Veganer. ja, ich vergleiche es immer gern mit Veganen und Dinge. Weil neutral kannst du nie sein. Heutzutage ist es, du machst irgendwas, entweder bist du rechts oder bist links. Ob du das da wirklich bist, ist komplett davon weggestellt. Es geht aber darum, wenn ich weiß, ich habe jemand, der mit seiner Show provozieren könnte, ne? Oder auch provozieren möchte, aber trotzdem seine Liedtexte, vielleicht das Gegenteil, so wie es bei Thomas Rainer in dem Fall auch ist, hast du dann aber auch dafür zu sorgen, dass, wenn sowas passieren könnte, ich genug Leute aus dem Sicherheitsgewerbe zu sehen, genug Leute habe, um das abzusichern. Und das kann ich nicht dem Künstler zuschieben. Das kann ich dem Veranstalter zuschieben oder beziehungsweise dem Veranstaltungsort, die sagen, hey, ihr braucht 20 Securities, um wirklich alles dicht zu machen.
Mhm.
Ne? Ich kann nicht hergehen und dann aber, wenn was schief geht, zu sagen, ja, schuld war die Security. Nee, war es auch nicht. Wenn ich da einen Mann an eine Türe stelle und zu dem sage, die darf nicht aufgemacht werden, was will denn der machen, wenn 20 Leute kommen? Alleine? Geht nicht.
Mhm.
Da aber dann irgendwo wieder einen anderen Schuldigen zu suchen, ist Blödsinn. Man muss die Situation sich angucken, was ist passiert und dann fürs nächste Mal eine Lösung finden. Und nicht einfach von vornherein Leute beschuldigen und sagen, nee, das war scheiße oder leugnen, na, das haben wir nicht gewusst oder sonstiges, sondern gerade stehen, ja, es ist scheiße gelaufen. Ja, wir haben Fehler gemacht, passiert nicht nochmal.
Ja, es sind dann halt Reflexreaktionen auf den Shitstorm, ne?
Ja, den Shitstorm kriegst du aber egal, was du hast. Wenn du irgendjemand in deinen Club holst, der gerade in dem Augenblick mit irgendjemand geredet hat, der gerade, was weiß ich, unbeliebt ist wie die Sau. Dann hast du danach wochenlang Shitstorm. Wie kannst du den in den Club holen?
Ja.
Ne? Da sage ich klipp und klar, Leute, es ist ein Künstler. Es ist ein Mensch. Der hat zwei Beine, der geht die Treppe runter. So ist der bei mir im Club. Also, Entschuldigung, aber da werde ich ein bisschen emotional, was das angeht. Also, es ist, Leute zu verurteilen, weil sie im Endeffekt, gut, wenn einer rechts im Interview rechte Ausdrücke macht, finde ich das auch nicht toll. Gebe ich ehrlich zu. Aber wenn man Leute im Endeffekt verurteilt und derjenige immer wieder das Gegenteil beweist, dass er nicht rechts ist oder dass er nicht Frauen schlägt oder dass er, was weiß ich, Bubblegum kaut, dann sollte man den Leuten doch einfach auch das mal gut sein lassen.
Mhm.
Das sind einfach nur Künstler, die im Endeffekt auch ihr Geld verdienen wollen, auch den Leuten Spaß im Endeffekt vermitteln wollen. Es waren ja nicht Leute bei dem Konzert, weil sie es nicht hören wollten. Ne? Also die, wo da reingekommen sind, ich habe es von jemand erzählt gekriegt, da stand einer dann auf der Bühne und ruft Scheiß Nazi raus und das Publikum schreit zurück, Scheiß Nazi raus. Irgendwie Verhältnis, jetzt stehe ich doch verkehrt, oder? Wenn das Publikum das gleiche brüllt wie ich, muss ich doch auf, ja, muss ich doch auf der falschen Veranstaltung sein.
Mhm.
Na, und das ist das, wo ich dann sage, man soll die Kirche im Dorf lassen. Aber das, was der Veranstaltungsort gemacht hat, klipp und klar zu sagen, ja, wir können nichts dafür, wir haben nicht gewusst, wer das ist, muss ich sagen, tut mir leid. Als Veranstalter weiß ich das, wen ich mir ins Haus hole. Als Veranstalter weiß ich, wer es ist und kenne dann auch seine Hintergrundgeschichten.
Mhm.
Und wenn dann einer schon dreimal bei mir war, dann erst recht.
Vielen Dank für diese doch weit differenzierte Analyse. Die hätte ich mir nicht zugetraut, deswegen wollte ich die Gelegenheit nutzen, mit jemandem zu sprechen, der einmal aus dem Security-Bereich natürlich kommt und andererseits eben auch in der Veranstalterrolle zu Hause ist. Das war sehr erhellend. Vielen Dank.
Ja. Dankeschön.
Gerne.
Alex, ich würde gerne noch wissen, was sind denn deine Pläne für die Zukunft? Gibt es so Projekte, auf die du dich besonders freust? Also ich meine, gut, das WGT haben wir schon genannt, aber darüber hinaus?
Ja, aber jetzt muss ich dich enttäuschen. Ich werde es nicht verraten.
Oh.
Ja. Jetzt enttäuscht du uns beide.
Nee, alles kann ich ja nicht verraten, sonst macht es ja auch keinen Spaß zu sehen, was passiert. Ja, aber es gibt Pläne, es gibt Ideen, die zwar bis jetzt nur noch handschriftlich irgendwo auf dem Zettel sind, aber die ich irgendwann mal schaffen möchte.
Also ich hatte gehofft, ich bekomme jetzt hier Material für einen YouTube-Short irgendwie so. Darkflower kauft Agra-Gelände, große Erweiterung 2028.
Man soll niemals nie sagen.
Oh. Oder vielleicht irgendwie so ein Straßenzug durch Leipzig während des WGTs, so Love-Parade-mäßig. Yeah.
Goth-Parade.
Goth-Parade, ja, das wäre cool. Wär ich würde mitmachen. Ja.
Ich glaube, ich schreibe mir das mal auf. Vielleicht kommt es als Idee irgendwann mal doch.
Warte mal, jetzt habe ich es hier. Das ist, ich lehne das mal an Motte und Westbam. Goth-Parade 2028. Bad World, no future.
Nein, wir brauchen noch einen coolen Slogan irgendwie.
Naja, okay, darüber können wir nachdenken. Oder ich sag's, glaube ich, zum allerersten Mal in diesem Podcast. Fällt euch was ein, dann schreibt's mal in die Kommentare, weil das geht bei YouTube wieder und seit einigen Monaten ja auch bei Spotify.
Mhm, ja, schreibt. möchtest du denn unseren Hörern noch irgendwas mitteilen?
Ja, kommt ins Darkflower. Habt Spaß. Erlebt uns. Macht mit.
Mhm. Kurz und knackig.
Ich glaube, das kann für sich stehen. Hm. Genau, kurz und knapp. Dankeschön. Cool. Wir haben ja noch eine kleine Tradition, Gatto. wir hätten gerne Musik. Wir haben ja so 2-3 Songs, habe ich vorhin so rausgehört. Die landen sowieso auf der Playlist. Von Pur haben wir noch gar nichts. Finde ich schön. Frag doch mal nach.
Ja, welche 3 Songs möchtest du denn gerne auf unserer Playlist hinterlassen?
Meine Güte, also ich habe mir echt wirklich Gedanken gemacht. Das ist nicht unbedingt einfach. Naja, okay, fangen wir mal an mit Wahrheit und Pflicht von Stahlmann. Ein sehr interessantes Lied. Okay, geh mal in meine Mittelalter-Richtung. Pray to the Hunter von Saltatio Mortis. Und jetzt? Ah, Mono Inc. Lieb mich.
Dankeschön.
Sehr schön. Das sind ja alles total neue Sachen. Ich glaube, von den Bands haben wir fast irgendwie noch gar nichts.
Vor allem mittelalterlich haben wir auch noch nicht so wirklich viel drauf.
Das stimmt. Das kommt sehr zu kurz hier bei uns. Mhm. Ob das daran liegt, dass ich immer sage, ich weiß gar nicht, was das Mittelalter mit unserer Szene zu tun hat.
Da wollten wir auch noch eine Folge drüber machen.
Schublade, Schublade.
So nämlich. Steve, der Schubladenmann. Aber das habe ich nie verleugnet. Ganz vielen Dank für diese Beiträge. Für zukünftige Gäste kramt gerne mal in euren Mittelalter-Songs, die ihr vielleicht mögt.
Und ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, dass ich unbedingt dieses Jahr in Leipzig mindestens einmal ins Dark Flower muss.
Da kommen wir zusammen, oder?
Mhm. Seid ihr gern als Gäste gern gesehen.
Ja.
Dankeschön. Es war auch eine Riesenfreude, dich im Podcast zu haben. Es hat mir unglaublich viel, viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Und das entgeht den meisten unserer Zuhörer leider, dich auch zu sehen und zu erleben. Aber wir wollen gucken, ob wir aus der Videoaufzeichnung, die wir das erste Mal heute machen, ich vielleicht das ein oder andere Short vielleicht doch rauskriegen. Also vielleicht... liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, findet ihr was bei YouTube oder auch bei Instagram? Müsst ihr mal gucken. Aber auf jeden Fall war es sehr schön. Vielen Dank.
Wir haben gar nicht gefragt, Entschuldigung, was es denn jetzt mit deinem Hemd zu tun hat. Wir wissen ja schon, es gibt da so eine kleine Anekdote, dass es dein Glückshemd ist, ne?
Das stimmt, das haben wir vergessen. dazu sind Vorgespräche gut und dann vergisst man sie nicht, so was Blödes.
Ja. Ja, okay, das mit dem Hemd ist nochmal ganz einfach erklärt. Wir hatten letztens eine Depeche Mode Party, wo mir mein DJ abgesagt wurde. Warum auch immer, weiß ich noch nicht, finde ich noch raus. Jedenfalls standen wir dann kurz vor der Eröffnung da, ohne DJ. Ich war so, wie ich jetzt bin, weißes Hemd mit Hose und Juhu Fallera und naja, gut, dann musste der Chef halt dahinter DJ-Pult, musste auflegen. Depeche Mode höre ich unheimlich gerne, aber ich wusste nicht, was ich spielen soll. Es gibt so viele Sachen und ich wusste auch nicht, kriege ich auch 4 Stunden am Stück zusammen. Aber irgendwie hat es geklappt, irgendwie waren die Leute begeistert, die haben Spaß gehabt, die haben sich gefreut, dass es so gelaufen ist. Und seitdem sage ich klipp und klar, wenn ich irgendwas habe, das Hemd, das hat mir Glück gebracht. Wird mein Glückshemd.
Siehst du? Und der Podcast war auch richtig toll.
Freut mich.
Ein voller Erfolg.
Ja, ganz vielen Dank und ich schließe mich im Prinzip ja Alex Appell an, liebe Leute, auch abseits des WGT ist Leipzig eine Reise wert und das Darkflower allemal. Da ist nämlich das ganze Jahr über Szene und nicht nur an Pfingsten.
Hab vielen Dank, Alex.
Ja. Dankeschön, auch von mir.
Danke an euch.
Mach's gut. Wir sehen uns, wir hören uns und jetzt verabschieden wir dich schon mal. Und Gatto, ich möchte gerne, dass wir das hier noch kurz nachbesprechen mit unseren oder vor unseren Hörerinnen und Hörern, weil da habe ich noch das eine oder andere zu sagen, Alex. Und darüber freue ich mich, dass du das einfach später hören wirst.
Ich freue mich drauf. Ich wünsche euch was.
Wir uns auch. Hab's gut, Alex. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Gatto, wow, oder?
Ja.
Ich glaube, wir hatten noch nie einen Gast in unserem Podcast, der so uneigennützig einfach Teile seines Lebens für die Szene, ja, ich würde es echt mal so ein bisschen so sagen, ne, opfert.
Ja, vor allem, naja, gut, er könnte auch gemütlich im Haus sitzen jetzt, ne, wie du schon sagtest, vorm Kamin.
Mhm.
Aber, ja, ich meine, ein bisschen verstehe ich das auch, dass man das nicht verlieren möchte.
Mhm.
Aber ich meine, die ganze Verantwortung, die man dann auf sich lädt,
ja,
ne?
Also auch
das alles zu wuppen.
Gegenüber sich selber und der Familie ja auch gut, die hat es mitgetragen, die fasst auch mit an. Aber also das ist wirklich etwas, das finde ich unglaublich inspirierend und bereichernd. Und es hat mich, also es berührt mich immer noch. Und ich habe auch keinen Quatsch erzählt.
Das finde ich ja auch toll, dass die ganze Familie mitmacht, ne?
Mhm. Ja, schön. Also eine wirklich, wirklich tolle Sache und ich bin sehr, sehr froh, Alex kennengelernt zu haben und dass er hier bei uns im Podcast war. Das ist wirklich eine Geschichte, die erzählt gehörte.
Und ich freue mich auch schon, wenn wir ihn dann mal richtig treffen.
Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Tatsächlich habe ich ihn letztes Jahr gesehen und wir hatten ja vom WGT kurz Kontakt über Instagram, da hatte er geschrieben und dann hatte irgendjemand gesagt, ja, hier, das ist übrigens der Chef, aber es war halt einfach, ne, so, ich war nicht mehr ganz nüchtern, war nicht voll oder so, aber sagst du, ja, ich quatsch den jetzt hier nicht beim Stress-WGT-Wochenende, auch wenn es nicht mehr voll war, irgendwie so nachts um 4:30 jetzt hier an und sage, ja, übrigens, wir haben neulich geschrieben hier Podcast und so. Das wollte ich dann doch nicht, aber gesehen habe ich ihn zumindest.
Ach so.
Ja. Ach, ja. Schön. Das hat mich sehr gefreut, dass unser zweites Kultclub-Thema tatsächlich auch so schön und spannend und besonders war.
Ja, vor allem, ich habe auch gedacht, so, das war jetzt eine der ersteren Folgen, jetzt wo wir wieder gestartet sind nach der Pause. Und ich bin so gespannt, was wir dann übers Jahr noch für Gäste haben oder noch für Geschichten. Das hat jetzt auch wieder richtig Lust gemacht.
Ja, und ich bin gespannt, welches der nächste Kultclub auf unserer Liste ist. Ich bin deshalb gespannt, weil ich keinen Schimmer habe. Ich habe mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Du?
Ich auch nicht. Ich habe da schon Gedanken zu und ich wüsste auch, wen ich da gerne mal zu interviewen würde. Den Club gibt es so nicht mehr, aber naja, mal gucken.
Dann bin ich ja mal gespannt wie ein Gummiband um einen Elefant.
Ich weiß nicht, soll ich das verraten?
Nee, mach das mal nicht. Überrasch mich außerhalb des Mikros und vielleicht nicht heute, sondern wir sparen uns das noch ein bisschen auf. Es muss ja nicht immer alles so knall auf Fall kommen, wie unsere, unsere 2, 3 und 4 Gothic Family Episoden. Na, wir haben noch genug andere Themen.
Genau, wir haben ja Zeit. Noch.
Genau. Und jetzt nehmen wir uns welche für die nächste Episode in 2 Wochen.
Bis dann.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.